Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Unisex. Ein Tarif für alle, was so vernünftig klingt und den Versicherungen ab diesem Monat von der EU auferlegt worden ist, wird wohl noch ein großer Aufreger werden. Jetzt ist zwar niemand mehr diskriminiert, dafür wird es für alle, ob Mann oder Frau, teurer werden. Warum das so ist und was sich sonst noch ändert oder bleibt beim Thema Versicherungen in 2013, das weiß Markus Stoffel, unser Experte für Versicherungen vom Versicherer im Raum der Kirchen. Das ist die Sendung Beratung. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben zum Thema Versicherungen 2013. Was kommt, was bleibt, was ändert sich und vor allem, was macht Sinn? Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Beratung, heute mit Markus Stoffel vom Versicherer im Raum der Kirchen. Der kommt immer, Markus Stoffel, Sie kommen immer, wenn es um Versicherungen geht. Und dieses Mal haben wir die Sendung genannt, Versicherungen 2013. Was kommt, was bleibt, vor allem was macht Sinn? Also es sind so viele Dinge, dass wir sie einfach, verschiedene kleine Flashlights in dieser Sendung auf unterschiedliche Themen setzen werden. Ein Thema, ja, sogar ich mitbekommen habe, obwohl Versicherung jetzt nicht meine Leidenschaft ist, wenn ich Zeitung lese, aber ich konnte nicht daran vorbei zu lesen, dass es jetzt Unisex-Tarife gibt. Da habe ich mich gefragt, warum gab es die eigentlich nicht schon immer? Was ist das eigentlich?
Ja, es gab natürlich Bereiche, da gab es auch schon Unisex-Tarife, nämlich immer dann, wenn es nicht um unterschiedliche Risikobeurteilungen ging. Aber man hat in den vorangegangenen Jahren eher darauf geachtet, was ist bei Männern und Frauen unterschiedlich jetzt in der Beurteilung des zu versichernden Risikos und hat das dann mehr oder weniger individuell tarifiert.
Lassen Sie mich raten, Männer haben darüber entschieden, dass Frauen ein größeres Risiko beim Autofahren darstellen, dass Frauen Kinder kriegen, von daher teurer sind, wenn man sie krankenversichert, sowas?
Nein, nicht ganz. Also erstens haben das nicht Männer grundsätzlich entschieden, sondern es sind natürlich eine ganze Reihe von statistischen Erhebungen, die da zugrunde liegen, auch Erfahrungswerte. Man weiß, dass Frauen deutlich häufiger ins Krankenhaus kommen, weil sie wesentlich mehr Kinder kriegen als Männer. Mhm. Und bei den Autofahrten hat man sogar eher umgekehrt gesehen, dass die Frauen eher risikoärmer waren. Also da waren Männer eine Zeit lang teurer, zumindest bei den Versicherern, die das unterschieden haben.
Mhm. Also, Sie, Versicherer, haben geguckt, worum geht es? Geht es darum, dass jemand eine Glasbruchversicherung abschließt? Da ist das Risiko bei Männern und Frauen, nehme ich mal an, gleich.
Weitestgehend, ja.
Oder gibt es einfach Unterschiede? Und dann tatsächlich mussten wir unterschiedliche Tarife bezahlen.
Ganz genau.
So, dann ist die EU gekommen, die ja immer gerne auf alles guckt und guckt, ob die Bananen alle auch gleich lang sind und hat gesagt, nee, das geht nicht, wenn... Wenn jemand Auto fährt, muss er den gleichen Tarif bezahlen können. Mhm. Alles andere ist diskriminierend, richtig?
Zumindest was das Geschlecht anbetrifft. Wir reden hier bei diesen Unisex-Tarifen nur über die unterschiedlichen Geschlechter.
Und nicht worüber?
Zum Beispiel gibt es unterschiedliche Beurteilungen, wie Senioren ihr Auto in die Garage einparken. Gegenüber von jungen Menschen oder ganz jungen Menschen haben wieder höhere Risikobeurteilung, wie sie mit dem Fahrzeug über die Autobahn jagen.
Okay, also biografisch. Gibt es nochmal Unterschiede? Ja. Das findet die EU offensichtlich noch in Ordnung.
Bislang scheint das so zu sein.
Gut, aber was die Geschlechter angeht, da hat die EU gesagt, ein Tarif für alle, das ist dieser Unisex-Tarif für alle. Sie haben eben gesagt, wir haben immer schon geguckt, wo es ein unterschiedliches Risiko gibt und wo nicht. Dann gucken wir doch mal dahin, wo denn dieses unterschiedliche Risiko festgestellt worden ist. Welche Sparten betrifft das denn?
Ja, das sind im Wesentlichen die, die personengebunden sind. Das bedeutet also Krankenversicherungen, Lebensrentenversicherungen und auch Unfallversicherungen. Das sind so die wesentlichen Sparten, in denen das auftaucht.
Also Unfall, Lebensversicherung. Das heißt, bei Lebensversicherungen mussten Frauen mehr oder weniger bezahlen?
Weniger, weil sie eine längere Lebenserwartung haben.
Okay, Krankenversicherung?
Da haben die Frauen wieder die schlechteren Karten gehabt.
Berufsunfähigkeit?
Bei Berufsunfähigkeit war es wiederum abhängig auch vom Alter, aber im Wesentlichen waren da die Männer benachteiligt.
Rentenversicherung?
Rentenversicherung.
Die Frauen leben länger.
Genau, das war dann für die wieder ein Problem.
Okay, also das ist die Bestandsaufnahme und dann bin ich gespannt, gleich von Ihnen zu erfahren, was denn dieses Urteil aus der EU bei den Versicherern und bei den Versicherten angerichtet hat. In Domradio, die Sendung Beratung, heute zum Thema Versicherungen 2013, was kommt, was bleibt, was macht Sinn. Markus Stoffel, fangen wir an mit, was kommt oder es sind schon gekommen Unisex-Tarife in allen Versicherungsbereichen, wo die Person versichert wird und auch, dass die Person angeguckt wird. Da hat die EU gesagt, das geht gar nicht, dass Männer und Frauen unterschiedlich viel bezahlen. Mal hat es die Männer getroffen, die mehr bezahlt haben, mal die Frauen. Na, da denke ich mir doch, okay, dann geht man hin und sagt, bei den, was weiß ich, machen wir es ganz einfach, bei der Krankenversicherung zahlen die Frauen 250 und die Männer 200, jetzt zahlen alle 225. So ist es nicht, habe ich gelernt oder lernen müssen.
Ja, wenn das immer so einfach wäre, das dann so zu berechnen. Man muss ja an verschiedenen Punkten sich der Sache nähern. Zum einen ist es richtig, man muss jetzt einen gemeinsamen Preis finden, der für beide Geschlechter gleich ist. Das ist sicher das Unproblematischste. Das hat man schnell mathematisch dann auch berechnet. Dabei ist aber das Problem des Bestandes. Das heißt also der Menschen, die schon viele Jahre versichert sind in einem bestimmten Tarif, denn die vor 5 Jahren so eine Versicherung abgeschlossen haben, da ist es ja noch so, dass die Männer den niedrigeren Preis zahlen, in ihrem Beispiel die 200 und die Frauen die 250. Mhm. Wenn ich jetzt einen Preis nehme, der dazwischen liegt, dann bleiben natürlich die Männer aus der Vergangenheit in ihrem 200-Euro-Tarif drin, während ich den Frauen, die den 250-Euro-Tarif bezahlen, das Recht einräumen muss, in einen neuen Tarif zu wechseln.
Moment, wieso bleiben denn die Männer in ihrem 200-Tarif drin?
Ja, die haben ja nicht wirklich ein Interesse, jetzt einen neuen Tarif abzuschließen.
Aber ich denke, die EU hat gesagt, alle müssen das Gleiche bezahlen.
Das betrifft aber nur das Neugeschäft, nicht den Bestand.
Oh nee, ne?
Ja, wenn das den Bestand betreffe, wäre das natürlich unglaublich schwierig, das hinzubekommen, weil es ja eine Vielzahl von uralten Tarifen auch gibt, die schon längst geschlossen sind. Also das wäre mathematisch wahrscheinlich fast nicht durchsetzbar. Deshalb hat man das für Neuabschlüsse nur so verabschiedet. Und da haben wir jetzt das Problem zwischen dem Altbestand und den Leuten, die neu abschließen. Bei den Neuen ist es ja einfach. Den setzt man einen Preis vor die Nase, den müssen sie akzeptieren.
Und zwar Männer und Frauen den gleichen Preis.
Genau.
Also in diesem bewusst einfach gewählten Beispiel zahlen dann ab sofort alle 225, Punkt.
Ganz genau, das könnte man jetzt so machen. Nur wenn wir jetzt diesen Preis tatsächlich so nehmen, dann hätten wir das Problem, dass im Bestand die Personengruppen, die den höheren Preis bezahlt haben, jetzt natürlich ein Interesse daran haben oder hätten, in den neuen niedrigeren Beitrag zu wechseln. Und das müsste man denen auch genehmigen. Dazu
Warum?
Hat jeder Versicherte ein Anrecht. Jeder darf den Tarif auch wechseln, wenn ein anderer für ihn günstiger ist. Das ist ein grundsätzliches Recht. Das würde jetzt bedeuten, dass alle Frauen natürlich in den niedrigeren Tarif wechseln würden. Und das führt dazu, dass in der Mischkalkulation aller Versicherten der Beitrag im Durchschnitt viel niedriger wird als der neue, den man kalkuliert hat. Und das würde natürlich die Bücher alle in die roten Zahlen lenken.
Also es gibt bei den Männern in diesem Beispiel einen Bestandsschutz.
Genau.
Niemand kann gezwungen werden, mehr Geld auszugeben.
Genau, die können in ihrem alten Tarif bleiben.
Aber es gibt keinen Bestandsschutz bei dem höheren Tarif?
Nein, Bestandsschutz gibt es grundsätzlich. Jeder kann entscheiden, ob er seinen Tarif, den er bisher hatte, behalten möchte oder ob er in einen neuen wechseln möchte.
Ah, in dem Moment, wo es einen neuen Tarif gibt, jetzt habe ich es verstanden, dann könnte man wechseln können.
Ganz genau.
Okay.
Und
das hab ich's verstanden.
Interesse liegt natürlich in erster Linie dann bei denen, die vorher den höheren Beitrag bezahlt
logisch.
Haben.
Logisch.
Genau. Und das funktioniert so natürlich nur sehr schwierig.
Okay, das heißt, alle zahlen 250?
Das kann in Einzelfällen so sein. Es kann sogar Fälle geben, wo es noch mehr irrt. Also es gibt durchaus auch Tendenzen, dass die Preise über den alten Preisen, über den alten Höchstpreisen lagen.
Super. Super Entwicklung. Ich wundere mich, dass ich noch keine aufgeregten Gazetten dazu gelesen habe.
Das ist gar nicht so verwunderlich, weil die neuen Preise zum Teil noch gar nicht erkennbar sind. Viele Versicherer haben ihre Preise noch gar nicht auskalkuliert oder belauern sich auch noch so ein bisschen gegenseitig und die neuen Preise sind teilweise gar nicht auf dem Markt.
Das ist geheim. Wir reden über geheime Sachen gerade.
Ja, geheim würde ich das nicht sagen, sondern ist eine Sache von noch ein paar Tagen. Also dann denke ich mal, ist alles klar erkennbar. Aber es ist halt eine sehr schwierige Berechnung. Auch für die Versicherung ist es unglaublich kompliziert, diese ganze Sache. Und da muss jetzt einfach ein Weg gefunden werden, bis sich das Ganze mal einpendelt. Und das geht nicht so schnell.
Glauben Sie, dass die EU das intendiert hatte, das gewollt hat, dass alles noch teurer wird?
Naja, die EU war ja jetzt nur diejenige, die dann diesen Erlass verhängt hat. Das Ganze ist ja auf eine Klage einer Einzelperson zurückzuführen gewesen, wo jemand dachte, dass da halt eine Diskriminierung vorliegt. Und da sagt die EU, jawohl, das ist eine Diskriminierung, obwohl in der Vergangenheit die Menschen ja immer gerne eine individuelle Tarifierung haben wollten. Und das führt jetzt dazu, dass man es als Diskriminierung bezeichnet. Und dementsprechend muss es abgeschafft werden. Die EU hat nur gesagt, okay, das ist eine Diskriminierung, also muss ein geschlechtseinheitlicher Tarif geschaffen werden. Okay. Wie der aussieht, interessiert die EU, glaube ich, überhaupt nicht.
Okay, so viel zum Thema Unisex. Ich muss seit diesem Januar mehr für meine Autoversicherung bezahlen. Wie das kommt, erklären Sie mir bitte nach der Nachricht. Versicherungen 2013. Das ist unser Thema jetzt in der Sendung Beratung. Markus Stoffel, unser Experte, wenn es um Versicherungen geht, vom Versicherer im Raum der Kirchen. Anfangs haben wir über Unisex-Tarife gesprochen und dann habe ich gesagt, also meine Autoversicherung ist teurer geworden und ich würde gerne von Ihnen wissen, warum.
Nun, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen.
Super, ich habe schon lange keinen Unfall mehr gemacht, das kann es nicht sein.
Genau, das führt auch nur dazu, dass Ihr Schadenfreiheitsrabatt sich verbessert hat. Aber zum einen ist es so, man muss immer darauf achten, ob man generelle Veränderungen einmal der Region hat. Es gibt also eine Regionalklasse, da wird einfach eingestuft, ob in der Region, in der man sich befindet, es in der Vergangenheit überwiegend stärkere Schäden Häufung gegeben hat oder weniger.
Da kann ich da gar nichts für.
Richtig, das ist so eine allgemeine Feststellung.
Super.
Dann wird noch festgestellt, die Typklasse, das bedeutet, ob jetzt, wenn es mehr Schäden gegeben hat, die auch noch durch den Fahrzeugtyp, den Sie fahren, verursacht worden ist. Dadurch kann sich die Typklasse verändern und zwar auch noch unterschiedlich in der Krafthaftpflichtversicherung oder in der Kaskoversicherung. Da gibt es verschiedene Typklassen. Also an der Stelle kann es schon mal eine Ursache sein, dass der Beitrag sich erhöht hat. Aber die größte Ursache jetzt beim diesjährigen Jahreswechsel 2012-2013 war sicherlich die allgemeine Beitragserhöhung, die es gegeben hat. Die war teilweise beträchtlich und führt dazu, dass sowohl der Bestand sich erhöht hat und noch stärker das Neugeschäft. Also wer jetzt neuen
Fahrzeug
anmeldet.
Warum gab es denn diese allgemeine Erhöhung? Was haben Sie gesagt? Allgemeine
Beitragserhöhung. Genau. Das ist natürlich einfach darin zu sehen oder damit begründet, dass die allgemeine Schadenhäufigkeit beziehungsweise auch die Schadenhöhen sich deutlich negativ entwickelt haben die letzten Jahre. Mhm. Man muss allerdings dazu sagen, dass es vor noch nicht ganz 4-5 Jahren einen starken Preisrutsch gegeben hat in der Autoversicherung. Das heißt, insbesondere die großen Autoversicherer versuchen sich immer gegenseitig die Marktanteile etwas abzugraben und dabei hat man halt einen Preiskampf begonnen und versucht günstiger zu sein als der andere. Das war für 1, 2, 3 Jahre mal ganz schön für den Endverbraucher, weil die Beiträge gesunken sind, wenn man mal ein bisschen genau hingeguckt hat. Und das führt aber dann natürlich dazu, dass die Schadenquote, also das Verhältnis zwischen dem, was die Versicherer für Schäden ausgeben und dem, was sie an Beiträgen einnehmen, sich so verschlechtert hat, dass die Versicherer durchaus nicht mehr schwarze Zahlen damit geschrieben haben, sondern mussten sogar die Kfz-Versicherung quersubventionieren durch anderes Geld. Und das kann man natürlich nur einen begrenzten Zeitraum machen, wenn dann die Marktanteile sich nicht deutlich verschieben. Das ist schon seit Jahren so der Fall, dass eigentlich sich nicht viel tut. dann ist es so, dass man dann irgendwann in den sauren Apfel beißen muss als Versicherer und sagen muss, wir müssen jetzt dringend die Beiträge erhöhen, sonst können wir langfristig die Verluste nicht mehr stemmen.
Spielen die Verbraucher dabei auch eine Rolle, indem sie, also ich erlebe das durchaus, wenn es auch irgendwelche Blechschäden gibt, so eine Haltung ist, also jetzt habe ich immer gezahlt und jetzt will ich, dass die Versicherung mir auch was rausgibt und einfach der Anspruch oder die Anspruchshaltung und der Versuch, Ansprüche durchzusetzen, durchaus gewachsen ist.
Das kann ich gar nicht so unbedingt jetzt unterstreichen. Also in meiner Erfahrung, vielleicht haben wir als Versicherer im Raum der Kirchen da auch eine spezielle Klientel, ist es so, dass das nicht wirklich sich verschlechtert hat. Also auch Dinge wie Versicherungsbetrug oder wo versucht wird, einen Schaden aufzubauschen, das gibt es im Einzelfall. Aber als allgemeinen Trend oder sogar eine Entwicklung, eine negative, sehe ich das nicht.
Also da kann nicht so eine Preisspirale entstehen, dass jetzt das Gefühl ist, jetzt muss ich so viel mehr für meine Autoversicherung bezahlen. Beim nächsten Mal will ich aber es recht Cash sehen. Dann will ich auch was rauskriegen.
So. Ja, nee, das kann ich jetzt noch nicht erkennen, okay. Diese Tendenz.
Na, dann ist ja gut. Also, das ist teurer geworden, weil sich Einstufungen geändert haben und weil die Kfz-Versicherung insgesamt die Schäden nicht mehr finanzieren konnten.
Das ist der Hauptgrund, jawohl.
Habe ich irgendwas nicht mitbekommen, was teurer geworden ist? Was war mit Gebäudeversicherung?
Die Gebäudeversicherung wird in diesem Jahr auch teurer.
Das okay, das erzählen Sie gleich. Versicherungen 2013, was kommt, was bleibt, was macht Sinn? Markus Stoffel, bis jetzt reden wir darüber, was teurer geworden ist. Jetzt fehlt uns noch die Gebäudeversicherung.
Ja, Gebäudeversicherung, die verteuert sich eigentlich fast jährlich. Genau, auch wie die Hausratversicherung, da hat es aber was mit der Summenanpassung zu tun, des Versicherungsschutzes. Bei der Gebäudeversicherung ist es so, dass der Tarif basierend berechnet wird auf dem sogenannten mittleren Baupreisindex. Das heißt, das wird dann von neutraler Seite her berechnet, inwieweit sich die Baupreise fortentwickeln. Und darauf basiert dann dieser Baupreisindex, der dann als Berechnungsgrundlage für den neuen Beitrag gilt. Das heißt, man geht davon aus, wenn die Baupreise sich erhöhen, dann erhöht sich natürlich automatisch auch das Risiko für den Versicherer und somit muss der Schutz teurer werden, weil das Haus ja jetzt einen höheren Wiederaufbauwert hat. Das ist ein Automatismus und der ist, manchmal stagniert es und manchmal wird es halt teurer. Günstiger wird es eigentlich irgendwie nie. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass das mal der Fall gewesen wäre. Und deswegen führt es dazu, dass der Beitrag steigt. Diesmal vielleicht ein bisschen mehr als sonst üblich, aber es ist im normalen Rahmen.
Okay, sind wir damit durch mit den Teuerungen?
Ich denke ja. Also mir fällt jetzt zumindest nichts auf Anhieb ein, was jetzt unabhängig von Unisex wäre, gibt es glaube ich keine Verteuerungen.
Okay, und darüber haben wir gesagt, was im Moment zu sagen ist. Was viele Menschen beschäftigt, ist, dass sie ist Geld, entweder weil sie Geld zu viel haben oder weil sie Geld zu wenig haben. Und da ist immer die Frage, was gibt es für Zinsen? Da gibt es im Moment viel zu sagen, das tun wir auch oder Sie werden das gleich tun, aber in der zweiten Stunde. Versicherungen 2013, was kommt, was bleibt? Unser Thema heute in der Sendung Beratung zusammen mit Markus Stoffel, unser Experte für Versicherungen vom Versicherer im Raum der Kirchen. Markus Stoffel, als Experte für Versicherungen haben Sie immer ganz viel mit Geld zu tun. Also es geht nicht nur darum, um Krankenversicherung, sondern Sie machen auch viele andere Dinge, unter anderem Baufinanzierung. Und als ich Sie gefragt habe, was ist denn im Moment einfach Thema, worüber müssen wir denn reden, Anfang des Jahres 2013, haben Sie gesagt, wir müssen über Zinsen reden, denn es gibt zwei Varianten. Einmal die Menschen, die zu Ihnen kommen, weil sie geerbt haben oder aus welchem Grund auch immer und die Geld anlegen möchten. Und es gibt die Menschen, die aus irgendeinem Grund Geld brauchen, zum Beispiel, weil sie bauen möchten. Und beide Gruppen sind damit konfrontiert, dass es im Moment extrem niedrige Zinsen gibt. Gab es das schon mal? Ist das historisch? Ist das irgendwie...
Also zunächst mal ist es so, dass sich die Zinsentwicklung meistens in Wellenbewegungen entwickelt. Das heißt, wir haben eine Hochzinsphase, dann geht es wieder in eine Niedrigzinsphase und wieder in die Hochzinsphase. Das hat sich ein bisschen verändert in den letzten 5 Jahren, sage ich jetzt mal so circa, also die ersten Finanzkrisen auf uns zurollten. Also mittlerweile haben wir eine etwas andere Dynamik gekriegt und haben dadurch bedingt jetzt schon ein bisschen länger als im normalen Zyklus die Niedrigzinsphase und die ist dann auch nochmal extrem niedrig. Das hängt natürlich mit der Weltwirtschaftsentwicklung zusammen und auch nochmal speziell in dem Bereich des Euro.
Ich würde gerne diese beiden Gruppen, die mit diesen niedrigen Zinsen konfrontiert sind, getrennt angucken. Fangen wir mit denen an, die erben. Oder wer kommt zu Ihnen und möchte Geld anlegen? Sind das Menschen, die geerbt haben?
Das können Menschen sein, die geerbt haben. Häufiger noch sind es Menschen, die zum Beispiel eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen haben oder wo ein langfristiger Sparvertrag zur Auszahlung kommt. Oder die Leute wollen aus dem Börsenbereich raus, aus Investmentfonds und wollen gerne in sichere Papiere wechseln. Na, das sind so die typischen Leute, die Geld anlegen möchten.
Okay, und bei diesen niedrigen Zinsen kann man ja wahrscheinlich trotzdem nicht zum Sparstrumpf unterm Bett raten.
Nein, das ist richtig, weil man muss ja gegenüber den Zinsen immer auch noch die Inflationsrate im Auge behalten. Wenn ich mein Geld in den Sparstrumpf stecke, wird es faktisch weniger. Auch wenn es jetzt von der absoluten Zahl sich nicht verringert, aber die Kaufkraft wird ja niedriger im Laufe der Zeit. Also bin ich schon bemüht, was zu finden, was zumindest von der Verzinsung her, vom Sparzins her, über der Inflationsrate liegt. Und das ist schon fast unmöglich geworden im normalen, festverzinsten Bereich.
Was raten Sie denn dann den Menschen, die zu Ihnen kommen und aus welchem Grund auch immer mehr oder weniger Geld anlegen wollen?
Nun hängt es immer noch ein bisschen davon ab, wie lange Sie auf dieses Geld faktisch verzichten können, ob Sie jetzt das sehr kurzfristig nur anlegen möchten, Zeitraum unter 5 Jahren, oder ob Sie bereit sind, dafür eine längerfristige Anlageform zu wählen. Und davon ist dann auch abhängig, dann was ist damit zu erzielen. Alles, was kurzfristig ist, bringt praktisch im Augenblick so gut wie gar keine Zinsen. Da liegen wir im Bereich zwischen 0,5 und vielleicht 1,5%. Mehr ist da im Augenblick an Verzinsung gar nicht zu bekommen und damit auch noch unter der Inflationsrate.
Das heißt, wer sagt, in 5 Jahren sind aber die Kinder so weit, dass sie anfangen zu studieren und dann brauchen wir ein bisschen Geld oder in 5 Jahren läuft irgendeine Baufinanzierung aus oder weiß der Kuckuck, dem können Sie nicht wirklich helfen im Moment oder nicht gut raten.
Dem kann ich zumindest insofern helfen, dass er sein Geld behält. Das ist vielleicht sogar schon, man lächelt da vielleicht drüber, aber es ist vielleicht sogar schon mehr als das, was man in vergangenen Jahren mit Produkten am Kapitalmarkt hatte. Da hatte man oft dann Realverluste. Wichtig ist dabei natürlich zu beachten, dass wenn man dieses Geld anlegt, man in erster Linie einfach darauf verzichtet, vorzeitig ranzugehen. Dann hat man die Möglichkeit, noch einigermaßen das sicher anzulegen, ohne dass man Realverluste dadurch erzielt.
Was raten Sie Menschen, die sagen, ach ja, also 5 Jahre, 10 Jahre, ich brauche das Geld, wenn die Kinder groß sind oder wenn ich in den Ruhestand gehe und das dauert noch 20 Jahre oder 15 Jahre. Was raten Sie dann?
Gut, dann kann man natürlich das Geld zwar variabel von der Verzinsung her anlegen, mit der Hoffnung auf steigende Zinsen. Dennoch würde ich da auch die Produkte wählen, die durchaus im Augenblick konservativ verzinst sind. Man muss ja immer wissen, dass das Geld wird angelegt in ein Produkt bei einer Gesellschaft oder Bank oder Versicherung, die ja auch damit Zinsen erzielen müssen. Und wenn man sich dann anschaut, dass sichere Papiere, wie zum Beispiel deutsche Staatsanleihen, ja mittlerweile fast schon Zinsen kosten und gar keine bringen, dann sieht man, dass es sehr schwierig ist zurzeit, Zinsen zu erzielen.
Okay, also auch langfristig.
Ja.
Und dann heißt die Empfehlung in diesem Fall einfach genau hingucken, oder?
Genau, wobei man dann nicht unbedingt versuchen muss, den letzten Tropfen aus dem Zinsbecher herauszulöffeln. Das führt meistens zu nichts.
Im Domradio in der Sendung Beratung geht es jetzt um unser aller Geld. Es geht um die Niedrigzinsphase. Da sind wir stehen geblieben. Markus Stoffel, unser Experte für Versicherungen vom Versicherer im Raum der Kirchen. Und wir haben erst über die Menschen gesprochen, die im Moment aus welchem Grund auch immer etwas Geld haben und zu ihnen kommen und sagen, was machen wir denn jetzt damit? Aber vielmehr noch beschäftigen sie Menschen, die sagen, bei den niedrigen Zinsen würde ich zum Beispiel gerne bauen. Und sie machen auch Baufinanzierungen. Das ist ja wahrscheinlich ziemlich klug gedacht, oder? Bei den niedrigen Zinsen jetzt zu bauen oder was zu kaufen?
Ja, grundsätzlich ist das in jedem Fall so, denn so wenig hat man noch nie an Zinsen für das geliehene Geld zahlen müssen.
Aber wahrscheinlich hat niemand das Geld zu Hause liegen, um ein ganzes Haus zu kaufen. Das heißt, ich muss trotzdem auch Geld mir besorgen.
Ja, man muss in jedem Fall bei einer Bank ein Darlehen aufnehmen und darin liegen natürlich gerade bei der Niedrigzinsphase auch wieder gewisse Gefahren. Denn wer jetzt in der Lage ist, eine Baufinanzierung zu stemmen von seiner monatlichen Belastung her, der tut dies natürlich mit diesen niedrigen Zinsen. Und die zahlt man in der Regel nicht sein Leben lang oder die nächsten 30 Jahre, sondern dazwischen gibt es auch nochmal Zinssprünge vielleicht, mit denen ich rechnen muss. Und dann kann das schon wieder ganz anders aussehen.
Also ich mache jetzt einen Abschluss für ungefähr 10, 15 Jahre und weiß natürlich nicht, ob in 15 Jahren die Zinsen noch genauso niedrig sind wie heute.
Ganz genau. Und wir haben ja so ein bisschen Schnäppchenmentalität mitunter. Das heißt, die Leute sind derzeit gar nicht so geneigt, die ganz langfristigen Finanzierungen zu machen. Von 25 Jahren oder 30 Jahren, das kann man durchaus mit einer Bank verhandeln, wo natürlich ein kleiner Zinsaufschlag dann bezahlt werden muss. Aber man kann natürlich noch niedrigere Zinsen heraushandeln, wenn man kurzfristige Laufzeiten wählt. Eine 5-jährige Zinsbindung zum Beispiel ist dann im Vergleich zu einer 30-jährigen Zinsbindung locker mal ein halber Prozentpunkt oder sogar noch mehr günstiger. Und das lockt ungemein, aber genau darin liegt die Gefahr der Zeit.
Ich höre schon, das ist nicht schlau. Scheint nicht schlau zu sein.
Es sei denn, man ist in der Lage, dann über diesen Tellerrand hinauszuschauen und hat entsprechende Pläne oder auch Liquidität aufgebaut, die das Zinsrisiko nach Ablauf der Zinsbindung dann mindern.
Okay, also Sie sagen, fünf Jahre macht das Geld, was ich aufnehme, ganz günstig, ganz billig. Aber warum ist es nicht schlau?
Ja, ich will gar nicht sagen, es ist grundsätzlich nicht schlau, sondern es ist nur dann nicht schlau, wenn ich in 5 Jahren nicht weiß, was dann zu tun ist. Das heißt also, ich muss das Risiko mindern, dass in 5 Jahren der Zins deutlich höher sein kann und mich das dann vor ein Problem stellt. Das muss ich abfedern, dieses Risiko.
Okay, und wie versuchen Sie das abzufedern mit Ihren Kunden?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Man kann entweder Instrumente dazu wählen, indem man zusätzlich Geld nebenher anspart, um danach einen Teil der Schulden gleich abzuzahlen. Man kann hingehen zum Beispiel auch ein Bausparprodukt mit einbinden in diese Finanzierung, wo ich dann Festzinsen habe, auch langfristig. Das sind solche Möglichkeiten. Und ich kann auch einfach mal durchrechnen, was wäre, wenn zum Beispiel 3% höhere Zinsen in 5 Jahren sind. Mhm. Wie viel habe ich bis dahin schon getilgt? Falls ich etwas tilge, hängt natürlich auch davon ab, wie ich das, was ich kaufe oder baue, verwende. Ob ich das jetzt als reines Spekulationsobjekt sehe, was ich vermiete oder ob ich es selber nutze. Das sind auch nochmal so ein paar Unterschiede.
Okay, ich vermute, dass im Moment aber auch eine Zeit ist, trotz dieser niedrigen Zinsen, die es schwerer macht, überhaupt an Geld zu kommen.
Das stimmt. Dadurch, bedingt durch die Bankenkrise, sind natürlich auch die Banken ein bisschen stärker in den Fokus geraten und ins Kreuzfeuer und sind dadurch angehalten, auch sogar gesetzlicherseits durch verschiedene Regulierungsinstrumente, wesentlich restriktiver dieses Geld zu vergeben.
Das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich lohnt, nach den Nachrichten nochmal genauer anzuschauen, worauf man achten muss, wenn man trotz dieser restriktiven Banken Geld bekommen möchte und wann es vielleicht dann auch einfach gar nicht mehr geht. Im Domradio die Sendung Beratung heute zum Thema Versicherungen 2013. Was macht Sinn? Markus Stoffel, Sinn macht ja, wenn ich jetzt in der Niedrigphase Eigentum erwerben will, also bauen will oder ein Haus kaufen will, macht das ja durchaus großen Sinn. Dann muss ich es allerdings noch schaffen, die Banken dazu zu bringen, dass sie mir Geld leihen, weil die wenigsten Menschen werden das Geld zu Hause rumliegen haben, was man für ein Haus braucht. Nun haben Sie schon gesagt, die Banken sind sehr viel restriktiver geworden. Das heißt, ich verstehe, dass es viel schwerer geworden ist, an ein Darlehen zu kommen.
Da haben die Banken auch gewisse Auflagen halt auch bekommen, wesentlich genauer hinzuschauen, damit nicht Kredite vorzeitig kaputt gehen können, was natürlich auch zum Schutz des Verbrauchers gedacht ist. Mitunter ist das auch sogar ganz vernünftig, denn jemand, der sich jetzt von den niedrigen Zinsen, ich will jetzt nicht sagen blenden lässt, aber zumindest locken lässt, diese Entscheidung zu treffen, sich Eigentum anzuschaffen, der sollte dann natürlich auch gute Voraussetzungen dafür haben und die Banken schauen da deutlicher und genauer hin, als das noch vielleicht vor 10 Jahren der Fall war. Da war es wesentlich leichter, ein Darlehen zu bekommen. Beispielsweise ist es so, dass man in der Vergangenheit ohne weiteres neben dem Kaufpreis auch die Nebenkosten wie Notar, Steuern und vielleicht Maklergebühren mitfinanzieren konnte und sogar auch noch Renovierung, Sanierungseffekte mitnehmen konnte, die man auch noch mitfinanzieren konnte. Somit gegenüber dem Kaufpreis ergab sich oft ein sogenannter Beleihungsauslauf von über 120-130%. Das heißt, man hat mehr finanziert, als das Grundstück und Gebäude insgesamt wert war. Und das ist heute fast unmöglich geworden, so etwas. Man muss also eine wesentlich höhere Eigenkapitaldecke mitbringen, um an das Darlehen zu kommen.
Also das ist ja vielleicht auch ganz sinnvoll. Also die ganzen Immobilienblasen in den USA und in Spanien oder so, die geplatzt sind, sind ja deswegen geplatzt, weil die Menschen kein Eigenkapital hatten.
Richtig. Und nicht nur das, sondern in letzter Konsequenz deswegen, weil die Bewertung des Gebäudes oder des anzuschaffenden Objektes hinterher in eine andere Entwicklung gegangen ist, sich negativ entwickelt hat. Und hier sind die Banken jetzt auch angehalten, seit einiger Zeit die Sachen zu begutachten. Also spätestens dann, wenn sie sie finanziert haben, müssen dann halt auch, muss halt auch nochmal geschaut werden, ob denn der Wert tatsächlich dem entspricht, was beliehen worden ist.
Dann ist es aber auch so, dass die Banken selber ganz anders in die Verantwortung genommen worden sind. Also ich weiß nicht, wie oft bis vor kurzem Banken nach Hause gekommen sind und wirklich sich angeguckt haben oder sich das Objekt angeguckt haben. Aber heute gehört das dazu, oder?
Heute gehört das dazu. Es ist natürlich wiederum ein Kostenfaktor. Und deshalb kann es passieren, dass eine Bank eher geneigt ist, mal ein Darlehen nicht zu gewähren, als dass sie sagen, wir nehmen alles, was kommt. Denn der Boom ist natürlich nach wie vor da, aber die Banken haben eine etwas komfortablere Situation, dass sie dann auch durchaus mal eine Anfrage ablehnen können.
Was ist Ihre Erfahrung? Wann werden Anfragen abgelehnt?
Da gibt es mehrere Punkte. Zum einen natürlich ist die Eigenkapitalfrage ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Gesund ist immer 20% der Gesamtkosten, die man selber angespart haben sollte. Dann hat man relativ wenig Probleme, was ja dann auch überhaupt den günstigen Zinssatz bringt. Denn je höher mein Beleihungsauslauf, desto schlechter wird mein Zins, weil ja dann die Banken auch noch Risikoaufschläge dann mit einkalkulieren. Darüber hinaus natürlich die gesamte wirtschaftliche Situation, sprich die Bonität zu betrachten. Handelt es sich jetzt zum Beispiel um ein junges Paar mit einem Kind, kann man davon ausgehen, dass sie vielleicht noch mehr Kinder planen oder haben wollen und auch haben werden, was ja schön ist. Andererseits aber auch die Haushaltskasse belastet. Also wird eine Bank schon eher schauen, wie sieht denn das Einkommen aus? Würde das auch noch weitere Kinder verkraften, ohne dass das Darlehen in Gefahr gerät? So etwas wird dann halt mit berücksichtigt.
Okay, und ist Ihre Erfahrung, dass Ihre Kunden jetzt auch tatsächlich Ablehnungen erfahren?
Das ist der Fall, richtig. Und ich bin sogar das ein oder andere Mal selbst überrascht gewesen, dass es so war, halt, weil die Entwicklung deutlich restriktiver geworden ist. Und das hat sich also, zeichnet sich so relativ kurzfristig ab. Die letzten 1,5 Jahre ist doch verschärfter.
Was machen Sie dann? Suchen Sie eine andere Bank oder sagen Sie Ihren Kunden, ein anderes Objekt muss es sein?
Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Zum einen muss man halt schauen, wie ist die Gehaltsentwicklung, wie sieht es da aus, was tut sich da vielleicht noch, gibt es eine Möglichkeit, noch mehr Eigenkapital anzusparen. Man kann sagen, wir verschieben das Projekt um 5 Jahre und versuchen in der Zeit noch Geld zu sparen. Es kann auch sein, dass man nochmal mit einer anderen Bank spricht, weil es irgendwie doch vielleicht möglich ist oder je nachdem auch, wie die Bank gerade aufgestellt ist, welche Kontingente sie gerade haben an Kapital, dann macht es manchmal auch Sinn, ein bisschen sich nochmal umzuschauen auf dem Markt.
Im Domradio, die Sendung Beratung geht zu Ende. Markus Stoffel, wir haben jetzt über Zinsen und Bauen gesprochen. Offen ist eigentlich die Frage noch bei allem, dass ich denke, jetzt jeder verstanden hat, dass die Banken sehr viel restriktiver geworden sind und man es schwerer hat, Baufinanzierungen gewährt zu bekommen. Wer jetzt eine Baufinanzierung machen möchte, worauf sollte er unbedingt achten?
Ja, der darf auf keinen Fall am falschen Ende dabei jetzt sparen. Den niedrigen Zins mitnehmen ist eine schöne Sache, aber man muss dann trotzdem mit einkalkulieren, dass man gewisse Sicherungsinstrumente mit einbaut. Zum einen gehört in jede Baufinanzierung eine vernünftige Risikolebensversicherung, falls dem Hauptverdiener, der das Ganze finanziert, etwas zustößt, damit nicht der Rest der Familie wieder raus muss aus dem Haus und mit Schulden dann dasteht. Das andere ist eventuell auch eine Absicherung gegen Berufsunfähigkeit. Auch darüber sollte gesprochen werden. Und in jedem Fall Zinssicherungsinstrumente. Das heißt, irgendwie darüber nachdenken, was ist, wenn dieses Darlehen ausläuft und die Zinsen sind deutlich höher, kann ich mir das dann noch leisten? Oder was kann ich tun, um dagegen zu steuern? Mithilfe von Sparprodukten, mithilfe von einem Bausparvertrag oder anderen Instrumenten, um das Ganze dann auch am Schluss dann für alle Beteiligten vorteilhaft dastehen lassen zu können.
Ich sag jetzt nicht an dieser Stelle, man kann ja mal gucken, ob man alle Versicherungen braucht, die man so hat,
um das, Geld zu sparen. Das kann man durchaus auch diskutieren, natürlich.
Um den Kreis zu schließen zu unserem Thema Versicherungen 2013, was kommt, was bleibt und was macht Sinn, das war unser Thema heute. Sie haben uns einen Rundumschlag gegönnt, in dem wir einfach von den Unisex-Tarifen bis zu den niedrigen Zinsen einmal geguckt haben, was jetzt im Januar 2013 wichtig ist, wenn Menschen sich mit ihrem Geld und ihren Versicherungen befassen wollen. Irgendwas, ein Schlusswort, was wichtig ist für 2013?
Immer schön nach vorne schauen, nicht mal zurück.
Okay, wir gucken zusammen in dieses Jahr. Ich hoffe, dass was auch immer Sie mit Ihrem Geld machen, dass Sie kluge Berater haben, die Ihnen helfen, das Geld zu erhalten oder gar zu vermehren. Markus Stoffel, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, weil in der Zeit können Sie keinen Menschen kluge Ratschläge geben, was Ihr Geld angeht. Vielen Dank dafür.
Ich danke auch.
Gerne. Ja, ich hoffe, wir haben zum Thema Versicherung 2013 das gesagt, was Sie interessiert hat. Wenn nicht, schreiben Sie uns eine Mail, wir leiten es weiter, dann wird Ihre persönliche Frage auch noch angenommen. Am Mikrofon war Angela Krumpen und ich hoffe, 2013 geht alles mit Ihrem Geld gut.